Hallo liebe Studis. Herzlich willkommen zu einer der letzten Podcast-Folgen zur Galois-Theorie. Im StudAPI finden Sie ein Kapitel 13 zur Vorlesung mit dem Titel Verschiedenes. Und da habe ich über die letzten Jahre ein paar Notizen zusammengetragen, die entstanden sind, weil ich dann immer während der Vorlesung so zwischendurch gefragt habe, ja, was interessiert Sie noch? Wollen wir vielleicht dazu noch was machen? Vielleicht dazu noch was? Ach, da gibt es übrigens noch ein Thema, das hat was damit zu tun. Wenn wir am Ende Zeit haben, können wir das dann noch besprechen. Das war nämlich so, dass je nachdem, wie das Publikum war, je nachdem, wie groß die Vorlesung war, je nachdem, wie viel an Zwischenfragen kam oder auch je nachdem, wie gut die Vorkenntnisse aus der Algebra noch da waren, wir im Stoff unterschiedlich schnell vorangekommen sind. Manchmal bin ich wirklich so mit dem Pflichtteil bis Kapitel 12 gerade so ganz gut fertig geworden, einfach weil wir viel diskutiert haben, es viele Fragen gab, ich vielleicht auch noch nicht immer die beste Art gefunden hatte, Dinge zu erklären, sodass ich dann vielleicht auch mal länger gebraucht habe oder noch mehr Beispiele bringen musste, bis die Konzepte wirklich gut verarbeitet waren. Das heißt, da haben wir dann insgesamt gefühlt ein bisschen länger gebraucht für den Stoff bis inklusive Kapitel 12. Und dann hatte ich aber auch mal mindestens einen Jahrgang dazwischen, da waren die Leute einfach so auf Zack und das ganze Vorwissen war so gut noch da, dass ich vor allem zu Beginn einfach eine Ecke schneller durch den Stoff gekommen bin als vorher. Und ich weiß noch, dass ich mich gewundert habe und dachte, Mensch, irgendwie sind wir so flott, ist ja komisch. Aber die Leute haben sich darüber auch nicht beschwert, sondern das Tempo war anscheinend genau richtig. Und auf einmal hatten wir am Ende noch richtig Zeit. Das war bestimmt eine Woche. Und dann habe ich angefangen, unterwegs immer so zu sammeln. Was finden Sie denn noch interessant? Was könnten wir denn hier noch machen oder da? Dann habe ich gelesen, Quellen gesucht und dabei rausgekommen sind ein paar Mini-Kapitelchen zu verschiedenen Themen, die im Laufe der Zeit von Leuten vorgeschlagen wurden. Wir werden also was zum sogenannten Umkehrproblem der Galois-Theorie besprechen, was zum Thema Transzendenz, den Satz von Wedderburn über Schiefkörper. Dann werde ich was zum Thema Nicht-Separabilität sagen und zum Schluss etwas zu Konstruktionen, bei denen nur ein Zirkel benutzt wird. Denn wenn man Konstruktionen mit Zirkel und Lineal macht, dann kann man sich ja auch die Frage stellen, was geht eigentlich, wenn man nur ein Lineal benutzt oder nur ein Zirkel? Und wie so häufig bei solchen Fragen, die man sich stellt, hat die sich auch vorher schon mal jemand anders gestellt. Gucken wir uns also die verschiedenen Themen mal kurz an. Ich werde gar nicht alles so ausführlich kommentieren, sondern nur so ein paar Hinweise geben zur Einordnung, vielleicht noch ein paar Literaturtipps dazu. Und mir ist wichtig, zu Beginn zu sagen, dass diese ganzen Sachen nicht prüfungsrelevant sind, es sei denn, Sie möchten das. Wenn Sie eins der Themen so schön finden, dass Sie das gerne für die Prüfung vorbereiten wollen, zum Beispiel um das als Einstiegsthema zu nehmen, nur zu, kein Problem. Wenn Sie sagen, ach, ich steige in die Prüfung ein mit dem Thema Konstruktion und möchte da gerne eine Konstruktion erklären, einmal mit Zirkel und Lineal und dann einmal nur mit Zirkel, super, können wir gerne mit einsteigen und danach kommen wir dann zum Pflichtprogramm. So, fangen wir an mit dem Umkehrproblem. Die Frage dabei ist folgende. Wir fangen jetzt ja immer mit einer Körpererweiterung an und kommen dann zur Galois-Gruppe und tun dann Dinge. Jetzt kann man sich ja umgekehrt auch fragen, wenn ich jetzt irgend so eine Gruppe habe, gibt es dann eine Körpererweiterung derart, dass das die dazugehörige Galois-Gruppe ist? Geht das immer oder nur manchmal? Wovon hängt das ab? Geht das dann über jedem Körper oder nur über bestimmten? Was passiert, wenn ich mir meinen Lieblingskörper schnappe? Kann ich dann jede Gruppe, jede endliche Gruppe realisieren als Galois-Gruppe für irgendeine passende Körpererweiterung über meinen Lieblingskörper? Das wäre hier die Frage. Und das habe ich hier kurz angerissen, indem ich erstmal gezeigt habe, dass man, wenn man mit einem ganz bestimmten Körper anfängt, also wir haben jetzt einen Körper K, darüber dann als Erweiterungskörper L, einen Quotientenkörper eines Polynomrings mit mehreren Variablen, dann behaupte ich, dass bei dieser Erweiterung die Galois-Gruppe eine Untergruppe enthält, die zu einer symmetrischen Gruppe isomorph ist. Und man kann das so ein bisschen kontrollieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine zu S7 isomorphe Untergruppe da finden möchte, dann muss ich einfach nur 7 Variablen, x1 bis x7, benutzen, erst für einen Polynomring, dann für einen Quotientenkörper und dann die entsprechende Körpererweiterung betrachten. Und die Galois-Gruppe dazu wird dann eine zu S7 isomorphe Untergruppe enthalten. Das ist relativ einfach zu sehen, indem man die Permutationen aus der SN interpretiert als Permutation der Variablen im Polynomring. Da kriegt man dann eine Operation und dann kommt das einfach so raus. Das ist Lemma 13.1. Und das kann man dann benutzen, um sich klarzumachen, dass egal was für eine endliche Gruppe man sich hernimmt, man immer eine galoische Körpererweiterung findet, derart, dass diese Gruppe genau isomorph zu der dazu passenden Galois-Gruppe ist. Heißt also, wenn wir den Grundkörper nicht festlegen, sondern wenn wir erlauben, dass das irgendein Körper ist, dann können wir tatsächlich jede endliche Gruppe als Galois-Gruppe einer galoischen Körpererweiterung realisieren. In diesem Sinne ist das Umkehrproblem also gelöst. Das steht in Satz 13.2, da ist auch genau erklärt, wie die Idee vorher mit der symmetrischen Gruppe in 13.1 da eingeht. Und dann haben wir das. Das ist dann halt sehr allgemein. Man weiß, man kann jede endliche Gruppe als Galois-Gruppe realisieren. Aber es ist erstmal nur so eine Existenzaussage. Es geht halt über irgendeinem Körper K. Und wenn man jetzt einen Lieblingskörper hat und für viele Anwendungen ist das der Körper Q, dann ist die Frage auf einmal deutlich eingeschränkt und ist dann auch nicht mehr beantwortbar. Das Umkehrproblem der Galois-Theorie über Q ist im Allgemeinen noch ungelöst. Es gibt viele Beispiele, wo man sich klargemacht hat, ja, diese Gruppe kann man realisieren über Q als Galois-Gruppe, man kann auch erklären, wie. Zum Beispiel wurde das für die alternierenden und symmetrischen Gruppen schon ziemlich früh gemacht, das geht auf Hilbert zurück. Und auch für einige andere Gruppen wurde sich das schon angeguckt, aber im Prinzip ist das noch eine offene Frage, zumal man ja erstmal einen Plan braucht, wie man sich der Sache nähert. Für jede endliche Gruppe irgendwas zu machen, ist schwierig, einfach weil es so viele endliche Gruppen gibt. Dann kann man sagen, ja, man schränkt das erstmal ein, zum Beispiel nimmt man erstmal alle endlichen einfachen Gruppen. Da haben wir jetzt immerhin einen fetten Klassifikationssatz, den man benutzen kann, aber selbst dann hätte man immer nur noch eine Teilantwort. Selbst wenn man das für alle endlichen einfachen Gruppen wüsste, dann wüsste man ja noch längst nicht, wie man jetzt für eine endliche Gruppe rausfinden soll, ob die sich als Galois-Gruppe über Q realisieren lässt. Denn wie komme ich von der endlichen Gruppe, die ich angucke, zu den einfachen Gruppen, für die ich die Frage schon beantwortet habe? Da steckt noch einiges an offenen Fragen drin und ich habe Ihnen so ein paar Dinge rausgesucht aus der Literatur, ein paar Meilensteine. Die Aktivität in diesem Forschungsgebiet, die hat sich sehr verändert, was die Methoden betrifft in den letzten paar Jahrzehnten. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Aktivität insgesamt ein bisschen nachgelassen hat, obwohl man ja denken könnte, dass mit der Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen da ein wichtiges Werkzeug entstanden ist. Mein Eindruck ist aber, dass die Probleme, die sich dann generell noch ergeben für endliche Gruppen, die nicht notwendigerweise einfach sind, dass da die methodischen Probleme noch so groß sind und dass noch so viele Fragen offen sind, dass einfach nicht so richtig klar ist, wie man da dann weitermachen sollte, selbst wenn man die Frage für endliche einfache Gruppen schon komplett geklärt hätte. Aber es ist ein sehr spannendes Forschungsgebiet und es lohnt sich da, wenn man es interessant findet, mal so ein bisschen in die Literatur zu gucken. Da gibt es ein paar berühmte Arbeiten. Und man bekommt ein Gefühl dafür, wie schwierig diese Frage ist. Das nächste kleine Thema ist Transzendenz. Wir haben die ganze Zeit fast nur über algebraische Erweiterungen gesprochen, die meiste Zeit sogar ehrlich gesagt über endliche Erweiterungen. Und die Frage ist, was ist eigentlich mit transzendenten Erweiterungen? Deswegen habe ich Ihnen hier einen Satz bewiesen, der zumindest mal zeigt, dass wir einfache transzendente Erweiterungen gut verstehen können. Es gibt im Prinzip nur eine Art von transzendenten einfachen Erweiterungen, und die kennen wir. Da nimmt man einfach ein transzendentes Element, bildet den entsprechenden Körper, wenn man das adjungiert, und das sieht dann aus wie der sogenannte Körper der rationalen Funktionen über dem Grundkörper K in runden Klammern X. Das ist in Satz 13.3 bewiesen. Das ist dann im Wesentlichen alles zum Thema. Offen geblieben ist in der Vorlesung, wie man überhaupt sehen kann, dass irgendwelche reellen Zahlen transzendent sind. Wir konzentrieren uns immer darauf zu zeigen, dass irgendwas algebraisch ist, aber wir haben ja zum Beispiel beim Thema Konstruktion benutzt, dass Pi nicht algebraisch ist. Aber wir haben das nie begründet, sondern wir haben das erstmal geglaubt. In Satz 13.4 sehen Sie so eine kleine Skizze, wie man sich überlegen kann, dass E und Pi tatsächlich transzendent sind. Da fließt einiges ein, Hilfsmittel aus der Analysis und da muss man ganz schön arbeiten. Ich habe nur so ein bisschen skizziert, wie man das machen könnte und das soll wirklich nur einen Eindruck geben, wie man daran geht, wenn man zeigen möchte, dass Zahlen transzendent sind über Q. Das nächste kleine Kapitel befasst sich mit Schiefkörpern und mit dem Satz von Wedderburn. Schiefkörper sind eine Verallgemeinerung von Körpern, man nennt die auch Divisionsringe. Die Idee ist also, dass man einen Ring hat und das ist dann ein kommutativer Ring mit 1, bla bla bla. Und wenn man das Nullelement rausnimmt, dann soll da eine Gruppe rauskommen. Der Unterschied zum Körper ist, dass diese Gruppe nicht notwendigerweise abelsch sein muss. Bei einem Körper verlangt man ja, dass der Ring ohne Null mit den Multiplikationen eine abelsche Gruppe bildet. Und bei einem Schiefkörper fordert man das nicht notwendigerweise. Und jetzt ist die Frage, wie unterschiedlich sind eigentlich Schiefkörper von Körpern? Und der Satz von Wedderburn sagt, dass im endlichen Fall man da gar keinen Unterschied hat. Jeder endliche Schiefkörper ist automatisch ein Körper, da ist die multiplikative Gruppe automatisch kommutativ. Und der Beweis, den ich mal gelernt habe vor inzwischen ziemlich vielen Jahren im Studium, und ich muss überlegen, wann das war, ob das im dritten Semester war in der Algebra-Vorlesung oder im vierten Semester in der Algebra 2, daran erinnere ich mich nicht mehr. Aber ich weiß, dass es bei Bender war, es muss also in einem dieser beiden Semester gewesen sein, Algebra 1 oder Algebra 2. Das weiß ich noch und ich weiß auch noch, dass wir damals besprochen haben, worauf seine Beweisidee beruhte. Und soweit ich weiß, ging das auf Witt zurück. Was Sie jetzt also da lesen in meinen Notizen, das ist irgendwie mal auf Witt zurückgegangen, war dann aber schon von Bender bearbeitet. Ich habe seine Version gelernt und habe das dann selbst noch ein bisschen bearbeitet, damit Sie das mit dem Vorwissen, das Sie haben, auch gut nachvollziehen können. Die Idee, die Argumentation, die ist tatsächlich ziemlich gruppentheoretisch. Und jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich wieder, naja, ist auch kein Wunder, wenn man sich anguckt, bei wem ich das gelernt habe. Und es gehen so verschiedene Ideen ein, also Verallgemeinerung von Konzepten aus Gruppen, sowas wie Zentrum, Zentralisator und auch Kreisteilungspolynome spielen eine Rolle. Körpererweiterungen sind da irgendwie mit drin. Man muss nur erstmal dahin kommen, dass man das Konzept von Körpererweiterungen da sinnvoll benutzen kann. Das ist ziemlich technisch und Sie da durchzuquatschen würde jetzt eine komplette Podcast-Folge in Anspruch nehmen. Deswegen mache ich das nur, wenn es dazu Fragen gibt. Wenn Sie Fragen dazu haben, dann mache ich gerne eine extra Podcast-Folge nur zu diesem Beweis. Ansonsten gehe ich jetzt erstmal weiter. Wir sprechen über Nicht-Separabilität. Da hatte ich jetzt über Jahre hinweg immer so ein Standardbeispiel für eine nicht-separable Erweiterung. Und dann habe ich mir für die letzte Galois-Theorie mal ein neues Beispiel rausgesucht und ich habe sehr viel Inspiration gefunden in dem Algebra-Buch von Marty Isaacs. Wirklich lesenswertes Buch, da steht noch ganz viel anderes drin. Manche Themen, die wir nur streifen oder die wir uns gar nicht angucken, die behandelt er wirklich ausführlich und das ist sehr spannend. Ist nochmal eine andere Perspektive auf die Galois-Theorie. Und das ist... Naja, also wenn wir jetzt nach etwas suchen, was nicht separabel ist, dann ist irgendwie klar, in welche Richtung wir gucken müssen. Denn Erweiterungen über endlichen Körpern sind raus und oder endliche Körper sind raus, wenn wir etwas nicht separables finden wollen und Körper von Charakteristik 0 sind raus. Das heißt, was wir brauchen, wäre etwas Unendliches mit Primzahlcharakteristik. Dass es sowas gibt, wissen wir. Denn wir haben uns ja mal klar gemacht in den Übungen, dass algebraisch abgeschlossene Körper unendlich sind. Und das heißt, dass ein algebraisch abgeschlossener Körper von Charakteristik P, wobei P eine Primzahl ist, unendlich sein muss. Und das ist dann ein Kandidat für einen Körper, bei dem man auch mal von Nicht-Separabilität sprechen kann. Gut, das Beispiel, das ich da in Lemma 13.6 bespreche, das kommt entweder genauso oder sehr ähnlich aus dem Buch von Isaacs. Da habe ich nachgelesen und habe einfach nochmal nach anderen Beispielen gesucht, als denen, die ich mir vorher so für die Vorlesung überlegt hatte. Da benutzen wir nur Dinge, die wir kennen und basteln uns ganz konkret nicht separable Elemente. Das passiert in diesem kleinen Kapitel. Dann zum Schluss wollte ich noch was sagen zu Konstruktionen nur mit dem Zirkel. Denn wenn wir Konstruktionen mit Zirkel und Lineal besprechen, dann kann man sich ja fragen, naja, das sind so alte, klassische Fragen, interessiert das eigentlich heutzutage noch jemanden? Und dann habe ich mal nachgelesen, habe gesehen, ja, so Konstruktionsprobleme wurden durchaus noch erforscht, auch in den letzten Jahrzehnten noch, ab und zu findet man noch mal was. Häufig wird das vor einer didaktischen Perspektive angeschaut und zum Thema Konstruktion nur mit dem Zirkel habe ich dann noch ein bisschen mehr nachgelesen und habe dann ein bisschen was dazu aufgeschrieben. Da sind mir die Namen Mohr und Mascheroni vor allem hängen geblieben, denn unabhängig voneinander haben die sich klar gemacht und veröffentlicht, dass alle Konstruktionen, die man mit Zirkel und unmarkiertem Lineal machen kann, auch möglich sind, wenn man nur einen Zirkel benutzt. Und ich habe mir da haufenweise Beispiele angeguckt, das ist wirklich interessant. relativ einfache Probleme mit Zirkel und Lineal sind auf einmal sehr schwierig. Man braucht viele sehr clevere Konstruktionsschritte, wenn man das nur mit einem Zirkel machen möchte. Und ich war beeindruckt von der Vielfalt der Ideen und von diesen ganzen cleveren Tricks bei der Konstruktion, um nur mit Zirkel zum Ziel zu kommen. Wirklich faszinierend. Wenn Sie das interessiert, dann gucken Sie mal im Netz, findet man ganz viel. Ich habe jetzt nur zwei Beispiele rausgegriffen, nämlich den Mittelpunkt einer Strecke und die Konstruktion eines Quadrats, wenn man eine Seite gegeben hat. Und da habe ich nur mal beschrieben, da sind auch keine Skizzen dabei, sondern es ist lustiger, wenn Sie selber malen. Da sind bestimmt auch noch Tippfehler drin und das tut mir leid. Da habe ich einfach nur zwei Dinge rausgegriffen, die man verhältnismäßig schnell erklären kann. Einerseits Konstruktion mit Zirkel und Lineal, so wie wir das kennen. Andererseits Konstruktion nur mit dem Zirkel. Das war Kapitel 13. Damit schließe ich dann die Vorlesung ab. Es gibt noch eine Podcast-Folge zur Prüfungsvorbereitung. Und wie immer freue ich mich natürlich über Fragen, Kommentare und so weiter. An dieser Stelle sage ich danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.